Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gastrogeplauder. Diesmal ist es ein wenig anders als sonst, denn heute habe nicht ich mir meine Gäste, sondern meine Gäste haben sich unseren Podcast ausgesucht. Liebe Hörerinnen und Hörer, das finde ich natürlich super. Trauen Sie sich gerne. Umgekehrt schlagen Sie auch gerne Gäste vor. Ich bin Petra Lienen und ich freue mich heute über zwei ganz besondere Gäste. Und das ist einmal Michael Zimmermann und Professor Tianzu Zan. Herr Zan kommt aus der Gastroenterologie der Uniklinik Mannheim und leitet da die AG Translation. Nationale Onkologie. Und Herr Zimmermann kommt aus dem European Molecular Biology Laboratory in Heidelberg, kurz CMBL. Und Sie hören schon, liebe Hörerinnen und Hörer, heute wird es ein bisschen wissenschaftlich und es geht heute ums Mikrobiom. Ich verweise an der Stelle nochmal auf einen Podcast, die Folge 138 mit Sebastian Zeissig. Lieber Herr Zahn, lieber Herr Zimmermann, herzlich willkommen. Vielleicht stellen Sie sich einfach selber mal kurz vor. Lieber Herr Zahn, vielleicht wollen Sie einfach mal anfangen. Vielleicht verraten Sie uns mal die Highlights und vor allem die Highlights, die Sie genau an diesen wissenschaftlichen Punkt Ihrer Karriere gebracht haben.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich bin prinzipiell ein Gastroenterologe auch von Hause aus. Ich habe in Heidelberg studiert, bin nach dem Studium an die Medizinische Fakultät Mannheim und habe dort angefangen, als Gastroenterologe beim Professor Ebert zu arbeiten. Habe dann nach anderthalb Jahren festgestellt, ich möchte doch etwas mehr Onkologie machen und war dann für 5 Jahre lang als Postdoc am Deutschen Krebsforschungszentrum tätig. Wie ich zum Mikrobiom gekommen bin, war ehrlicherweise eher per Zufall. 2023 hatten wir die Möglichkeit, uns der MMPU anzuschließen. Das ist die Molecular Medicine Partnership Unit. Es ist im Prinzip ein Forschungsnetzwerk von Arbeitsgruppen am EMBL und an den medizinischen Fakultäten Mannheim und Heidelberg. Und da haben wir zufälligerweise gesehen, dass der Michael genau das macht, was wir auch gerne machen würden, nämlich Mikrobiomforschung.
Ja, sehr spannend, Herr Zimmermann. Und dann erzählen Sie mal aus Ihrer Sicht, wie läuft denn jetzt die Zusammenarbeit mit Herrn Zahn so ganz praktisch und jeden Tag?
Vielen Dank. Ja, die Zusammenarbeit ist tatsächlich, wie eigentlich auch angedacht wurde, sehr komplementär. Ich habe ja selber nicht einen medizinischen Hintergrund, sondern komme aus der Wissenschaft. Bin eigentlich von Hause aus, habe ich mal pharmazeutische Wissenschaften und Biotechnologie studiert, bin dann über die Systembiologie zu den Mikroben gekommen und eigentlich zum mikrobiellen Metabolismus. Und da haben wir eigentlich Interesse entwickelt, insbesondere an der Interaktion zwischen Medikamenten und dem Mikrobiom, insbesondere dem Darmmikrobiom, und haben da auch festgestellt, dass es da ganz viele Interaktionen gibt. Also dass viele der Medikamente, viele der Wirkstoffe werden auch verstoffwechselt durch Bakterien. Und viele Bakterien beziehungsweise das Mikrobiom, welches im Darm einerseits durch Bakterien, aber dann auch Phagen, Archaea und sogar Pilzen besteht, wird stark beeinflusst durch die Präsenz von Wirkstoffen. Das ist alles schön und gut und das kann man im Labor ganz gut studieren. Allerdings, was uns halt fehlt in der Grundlagenwissenschaft, ist dann der Bezug. Spielt das tatsächlich eine Rolle im medizinischen Alltag? Und das ist tatsächlich da, wo die Zusammenarbeit, wo wir uns zusammengefunden haben und wie auch der Alltag aussieht.
Genau, das Besondere, denke ich, ist, dass wir nicht nur die Zusammensetzung des Mikrobioms beschreiben wollen, sondern wir wollen im Prinzip die Funktion des Mikrobioms untersuchen und dazu brauchen wir lebendige Mikrobiomgemeinschaften. Und ich glaube, das ist eine Besonderheit. Vielleicht, Michael, magst du es einmal kurz erklären, was im Labor bei euch gemacht wird?
Wo die Mikrobiomforschung zunehmend hingeht, ist nicht nur die funktionelle Analyse, die über die Sequenzierung hinausgeht, sondern auch eben die Mikroben wirklich auch züchtet und untersucht und das nicht nur im Reagenzglas, sondern auch im Organismus. Und dazu wurden über die letzten Jahre in verschiedenen Labors wurden Mäuse entwickelt oder Tiere entwickelt, die komplett steril sind. Die haben kein Mikrobiom. Und da kann man dann das Mikrobiom eines Patienten, einer Patientin in die Mäuse hinein transplantieren und macht dann eigentlich humanisierte, vermenschlichte Tiere in Bezug auf das Mikrobiom, um dann eigentlich im Tiermodell mit einem humanen Mikrobiom die Interaktion zwischen dem Medikament, dem Mikrobiom, aber auch dem Host, in diesem Fall dem Tier, zu untersuchen. Und das quasi in einem Kreis zwischen klinischer Forschung, klinischen Beobachtungen über die Mechanismen im Labor bis hin zum Tier und wieder zurück zum Patienten. Ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich über diese Kollaboration auch täglich machen und was auch wirklich viel Spaß macht, da Fragen versuchen ganzheitlich zu beantworten.
In diesem Zusammenhang ist es auch vielleicht interessant zu erwähnen, dass wir die DFG, die Mikrobiomforschung in Mannheim und Heidelberg, seit letztem Jahr mit einer Forschergruppe fördert. Und das Ziel dieser Forschergruppe ist es, herauszufinden, wie das Mikrobiom mit der Tumorbiologie des kolorektalen Karzinoms interagiert und wie da diese Interaktion das Therapieansprechen auch beeinflussen kann.
Okay, perfekt. Herr Zahn, warum müssen die diesen Podcast hören? Können Sie das mal in so einem kleinen Satz irgendwie anteasern?
Ja, also ich meine, für den klinischen Alltag beobachten wir viele Dinge und können sie nicht gut erklären. Und ich glaube, jeder, der auch Patienten mit Darmkrebs behandelt hat, mit Chemotherapien. Wir sehen, dass viele Patienten doch wirklich sehr starke Nebenwirkungen entwickeln können, Diarrhöen zum Beispiel, andere aber gar nicht entwickeln und es auch sehr gut vertragen. Und diese, sag ich mal, klinischen Beobachtungen, die jeder eigentlich schon mal hatte, die zu erklären, ist eigentlich so ein bisschen die Aufgabe, die wir haben, und wir versuchen halt, das mit einer, aus einer Mikrobiomperspektive zu erklären. Und natürlich haben wir noch keine praktische Implikation, was aber nicht heißt, dass vielleicht in 4, 5 Jahren nicht dann doch eine praktische Implikation aus der Forschung sich dann ergibt und die vielleicht dann auch in den Leitlinien Eingang führt.
Ja, absolut. Ich bin gespannt, weil Herr Zeisig hat mir berichtet, es gibt ja schon Tumorentitäten, wo das durchaus schon zumindest in klinischen Studien läuft, Mikrobiommodifikation. Und Sie haben mir einen super schönen Review-Artikel zur Verfügung gestellt, der für mich super hilfreich war in der Vorbereitung dieses Podcasts. Da fiel der Begriff Pharmakomikrobiomik, also ein für mich neuer Begriff. Was ist Pharmakomikrobiomik, Herr Zahn?
Ich glaube, die Frage kann vielleicht der Michael sogar fast besser erklären, ja?
Gerne, gerne.
Ja, da geht es eigentlich genau um den Einbezug des Mikrobioms in der pharmakologischen Wirkung. Und über die letzten Jahre hat das vermehrt auch Interesse gefunden, gerade auch, wenn ich mich darauf beziehe, was Tian Su vorher gesagt hat, dass man, es gibt Beobachtungen, auch gerade in der Medikamententherapie, die man sich nicht erklären kann. Interpersonelle Unterschiede auf Medikamentenantworten, die man nicht erklären kann aufgrund des Genoms eines Patienten oder auf anderen klinischen Markern. Und da ist eigentlich die Idee, dass das Mikrobiom tatsächlich eine Rolle spielen kann. Das ist spannend, wenn man sich denkt, das Mikrobiom, eben die Gesamtheit der Mikroben, und wir sprechen jetzt nur vom Darm, das beinhaltet einige hundert verschiedene Organismen, die zusammen über 100-fach mehr Gene enthalten als beispielsweise das menschliche Genom. Und was spannend daran ist, dass die interpersonellen Unterschiede, während sich das menschliche Genom im irgendwie 0,1%igen Unterbereich unterscheidet, das menschliche Mikrobiom sich bis zu 80% unterscheiden kann in dessen Zusammensetzung.
Sie unterscheiden ja eigentlich drei zentrale Wirkmechanismen. Das ist einmal die direkte mikrobielle Modulation von Medikamenten. Dann ist es die Beeinflussung von körpereigenen Stoffwechselwegen durch das Mikrobiom. Und der dritte große Bereich ist die Veränderung des Tumor- oder Immunmikromilieus. Und ich würde ganz gerne alle drei Punkte mal mit Ihnen durchgehen und mal versuchen, bei den laufenden Therapien, die wir ja so im klinischen Alltag haben, Beispiele zu finden, wie das so funktionieren kann. Und vielleicht starten wir mal mit dem ersten Thema, mikrobielle Modulation von Medikamenten. Und beispielsweise beim kolorektalen Karzinom oder ganz konkret beim kolorektalen Karzinom. Was bedeutet das? Verstärke ich die Wirkung oder verhindere ich Toxizität? Und wenn ja, ist das eine Spezies, mit der ich das tue? Holen Sie uns mal ab. Was wissen Sie denn da ganz genau? Welche Therapie können Sie da beeinflussen?
Genau, ich kann einfach mal anfangen. Ich glaube, die häufigsten Medikamente, die wir nicht nur beim kolorektalen Karzinom, aber auch bei vielen anderen GI-Tumoren einsetzen, ist ja das 5-FU und das Irinotecan. Für diese beiden Medikamente ist eigentlich relativ gut beschrieben, dass das Darmmikrobiom eine Rolle spielen kann. Es gibt Stoffwechselenzyme des Darmmikrobioms, die im Prinzip Abbauwege des 5-FU im Körper auch nachahmen können. Und man hat gesehen, dass Patienten eben, oder auch nicht nur Patienten, aber auch in Mausmodellen, dass eben Bakterien, die dieses Enzym des PreTA vermehrt bilden, dass die Wirksamkeit des Medikamentes auf den Tumor bezogen geringer ist. Ja. Andererseits sind natürlich aber auch gleichzeitig die Nebenwirkungen, insbesondere Durchfälle, die man verursacht bei Tieren und wahrscheinlich auch bei Menschen, durch Bakterien, die das sozusagen vermehrt exprimieren, auch geringer. Insofern ist es ein gewissermaßen zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kann es Nebenwirkungen reduzieren, auf der anderen Seite aber wahrscheinlich auch die Wirksamkeit reduzieren.
Mhm. Also ganz konkrete Einflüsse, die Sie auf bestehende Tumortherapien da beschreiben können. Wie ist es denn bei dem Thema Mikrobiom beeinflusst körpereigene Stoffwechselwege? Welche Tumortherapien haben Sie denn da so im Blick oder sind da so Gegenstand der Untersuchung und wie weit ist man da?
Also das ist, glaube ich, der Aspekt in diesem ganzen Übersichtsartikel, der, sage ich mal, am wenigsten gut untersucht wurde. Es wurde gezeigt, dass das Mikrobiom in der Lage ist, die Expression von bestimmten ZYP-Enzymen in der Mukose des Darms und wahrscheinlich auch in der Leber beeinflussen kann. Und diese ZYP-Enzyme sind eine große Klasse an Enzymen, die eben für den Stoffwechsel von verschiedensten Medikamenten verantwortlich ist. Man muss aber sagen, dass das in Studien sind, die Assoziationen gezeigt haben auf der Expressionsebene, welche konkreten Konsequenzen das haben für den Patienten und auch wirklich beim Patienten durch diese Interaktion auch Medikamente anders verstoffwechselt werden. Das ist tatsächlich nicht bekannt.
Also aber Gegenstand intensiver Forschung, wenn ich das richtig verstanden habe. Der dritte große Block, wie verändert das Mikrobiom das Immunmilieu? Wie würden Sie das einordnen? Immunmilieu spielt ja gerade bei den zunehmenden Immuntherapien eine sehr, sehr große Rolle und hat eine hohe Relevanz.
Genau, also das ist ein Aspekt, der, ich denke, eine besondere Relevanz hat, weil eben mittlerweile sehr viele klinische Studien untersuchen, ob man durch eine gezielte Manipulation des Mikrobioms, vor allen Dingen durch fäkaler Mikrobiomtransfer, eben die Wirksamkeit von Immun-Checkpoint-Blockaden verbessert werden können oder auch eben gewissermaßen Nebenwirkungen reduziert werden können. Auf der molekularen Ebene ist es abhängig davon, welchen bakteriellen Keim man sich anschaut, ja. Das beim Darmkrebs, insbesondere das Fusobakterium, spielt eine ganz große Rolle. Und auch da ist es so, es kann im bestimmten Kontext eben das Immunsystem supprimieren. Im anderen Kontext wiederum aber ist es für die gesteigerte Immunantwort auch förderlich, dieses Bakterium zu haben. Ohne auf die molekularen Details jetzt einzugehen, sieht man bei vielen dieser Fragen, dass eben es eine sehr kontextabhängige Wirksamkeit dieses Mikrobioms ist.
Können Sie denn überhaupt so genau Mikrobiom heute bestimmen, dass Sie irgendwie den Status quo so erfassen können, dass Sie mit irgendeinem therapeutischen Agens da auch aktiv werden können? Wie weit ist denn da die Forschung?
Ja, da gibt es eigentlich schon auch Methoden heutzutage, die sequenzierungsbasiert sind, wo man das Mikrobiom sehr tief auch analysieren kann. Betreffend Zusammensetzung auch nicht nur betreffend, wer ist da, sondern auch welche funktionellen Stoffwechselwege sind vorhanden über Whole Genome Sequencing, also wo man wirklich nicht nur Marker, Gene der einzelnen Mikroben analysiert, sondern auch eigentlich das ganze Genom von den einigen hundert Mikroben, die im Darm da sind. Und da kriegt man dann Einblicke in die funktionelle Kapazität des Mikrobioms. Natürlich ist das im klinischen Alltag, und da spreche ich eher den Kliniker an, natürlich sind diese wirklich tiefen Analysen jetzt nicht gerade für den Alltag tauglich, dass man da jeden Patienten, jede Patientin eine tiefe Sequenzierung des Mikrobioms macht. Aber dahin geht eigentlich die Forschung, dass man da gewisse Marker auch findet im Mikrobiom, die dann erlauben, Therapien entweder zu steuern, also therapeutische Marker findet, oder dass man sich überlegt, wie kann man das Mikrobiom dahingehend verändern, um halt negative Effekte nicht zu haben oder positive Effekte, die das Mikrobiom hat, zu fördern.
Jetzt habe ich fast das Bedürfnis, hier zu sagen, wir gehören ja zu der Fachgesellschaft, die spätestens alle 2 Jahre mal eine Pressemitteilung rausgibt und sagt, liebe Leute, investiert kein Geld in kommerzielle Mikrobiomanalysen. Ihr kriegt ein Ergebnis und im schlimmsten Fall auch eine Interpretation, aber das ist natürlich alles überhaupt nicht haltbar. Ich glaube, das müssen wir an dieser Stelle mal erwähnen. Sie betreiben diese Forschung in einem wissenschaftlichen Umfeld mit einer sehr gezielten Fragestellung, um eben rauszubekommen, dass bei einer bestimmten Therapie Konstellation A, B oder C oder welche auch immer, wahrscheinlich sind das ja mehrere Hunderte, die Sie da miteinander vergleichen, hilfreich sind. Können Sie das vielleicht nochmal kurz kommentieren, damit wir auch nach außen hin da ein realistisches Bild zeigen? wo wir stehen?
Ich glaube, das ist eine wirklich sehr konkrete Frage, die wir auch beim onkologischen Setting ja oftmals haben, dass Patienten von extern analysierten Mikrobiom-Ergebnissen im Prinzip zu uns kommen und auch uns bitten, da jetzt diese Befunde zu interpretieren im Kontext ihrer Erkrankung. Und es ist sehr schwierig. Ich weiß noch, im Zuge unserer Probensammlung haben wir den Patienten ja auch angeboten, dass wir ihre Mikrobiome, die Patienten, die für unsere Studie ihr Stuhl spenden, dass wir auch auf jeden Fall bei den Patienten die Mikrobiome analysieren und denen eventuell auch ein Ergebnis zur Verfügung stellen können. Und ich glaube, ich hatte mit einer deiner Mitarbeiter, mit dem Fabian, gesprochen, ob man da auch eine gewisse, ja, diese Ergebnisse auch interpretieren kann, damit die Patienten was haben, was sie auch verstehen können. Und das war so, dass, ich glaube, ihr, Michael, relativ zurückhaltend wart, weil eben die Interpretation dieser komplexen Daten für den klinischen Alltag extrem schwierig ist.
Jetzt haben wir ja gesprochen über die drei verschiedenen Wege, Mechanismen, mit denen Sie oder an denen Sie forschen, wie Mikrobiom Tumortherapie beeinflussen kann. Sie haben gerade über die Diagnosemöglichkeiten für Mikrobiom gesprochen. Was wir noch nicht angesprochen haben, sind die diversen Interventionsmöglichkeiten oder die Interventionsmöglichkeiten, die es vielleicht gibt. Ist das auch Gegenstand Ihrer Forschung? Und was sind die Wege, wo Sie glauben, hier kann ich Mikrobiom wirklich beeinflussen?
Genau, ich glaube, was wir als Gastroenterologen sicherlich auch schon viel in Kontakt gekommen sind, ist FMT, also fetaler Mikrobiomtransfer, klassischerweise eher bei infektiologischen Erkrankungen, Clostridieninfektionen. Die klinischen Studien, die aktuell laufen, haben in der Regel die FMT als Intervention, um eben die Tumortherapie zu verbessern. Da ist es so, dass man versucht, möglichst das FMT als Kapselform, also im Prinzip die Bakterien in Kapselform, den Patienten zu verabreichen. In der Onkologie ist natürlich die große Frage, was ist der optimale Patient? Wer ist der optimale Spender? Es gibt Studien, die zum Beispiel jetzt Patienten nehmen, die bereits auf eine Tumortherapie angesprochen haben. In anderen Studien werden das Mikrobiom von gesunden Menschen genommen. Und ich glaube, da fehlt es momentan noch an Kenntnissen, wie man das am besten vereinheitlicht und wer eben der goldene Spender sozusagen ist. Ja. Dann gibt es natürlich die Möglichkeiten, das Mikrobiom durch Probiotika zu verbessern oder zu verändern, besser gesagt, durch zum Beispiel auch Joghurt. Eine weitere Möglichkeit ist, durch gezielte Antibiotikagabe das Mikrobiom von, sage ich mal, pathogenen Keimen zu nicht befreien, aber die zumindest so reduzieren und dadurch das Immunsystem zu aktivieren. Ich glaube, viele dieser Ansätze machen aus der experimentellen Forschung total Sinn. Aber ich glaube, die Anzahl an klinischen Studien, die diese Intervention eindeutig untersucht hat im Kontext von Krebstherapien, ist noch relativ gering, um zu sagen, welche von den Therapien oder Interventionen wirklich Sinn machen.
Also es wird noch ein weiter Weg sein, bis die Mikrobiomtherapie dann tatsächlich auch in der Leitlinie auftaucht. Es ist ja tatsächlich so mein dritter Podcast zum Mikrobiom und ich glaube, den ersten Podcast zum Mikrobiom habe ich vor 2 Jahren gemacht. Die Herausforderungen sind doch irgendwie noch so ein bisschen die gleichen geblieben. Also da ist, glaube ich, noch eine ganz große Strecke zu gehen. Vielleicht, Herr Zimmermann, wie würden Sie das einschätzen?
Auf jeden Fall. Da ist schon noch ein bisschen Wegstrecke zu absolvieren, bis wir die Resultate aus der Grundlagenforschung tatsächlich in die klinische Praxis umsetzen können. Ich glaube, darum ist es auch so wichtig, dass beide klinische Partner und Grundlagenforscher zusammenarbeiten, um das voranzutreiben. Wenn wir über die Zeitachse reden, dann vergleiche ich das immer gerne mit der Sequenzierung des humanen Genoms. Das wurde ja vor rund 25 Jahren haben wir das erste menschliche Genom vollständig sequenziert. Und da war eigentlich ganz viel Hoffnung, war da auch mit drin, dass man jetzt eigentlich die Krankheiten versteht und ganz viele neue therapeutische Ansätze entwickeln kann. Und das Mikrobiom, mit dem verhält es sich eigentlich ganz ähnlich. Also die Mikrobiomforschung hatte eigentlich durch die technischen Entwicklungen der Sequenzierung, der DNA-Sequenzierung wirklich ein Revival auch gekriegt in den letzten, würde ich sagen, 20 Jahren, wo man plötzlich eben ganze Mikrobioms sequenzieren kann. Zuerst auf Zusammensetzung, inzwischen auch wirklich auf die ganzen Gene, die das Mikrobiom enthält. Und da sind wir jetzt eigentlich etwa da, wo man war, als man das erste menschliche Genom sequenziert hat. Und da braucht es einfach eine gewisse Zeit, um daraus dann therapeutische Ansätze wirklich zu entwickeln und letztendlich in Leitlinien dann zu übersetzen. Darum denke ich, die 2 Jahre, die Sie da erwähnt haben, das sind wir noch vollständig auf Kurs.
Ja, Das ist total spannend. Also nochmal ein Vierteljahrhundert, würde ich sagen. Es ist ja tatsächlich so, dass wir gerade in der Onkologie im Moment eine Explosion an Immuntherapeutika erleben. Und für die ist natürlich auch die Sequenzierung irgendwie eine Grundlage gewesen. Das ist spannend. Deswegen jetzt zum Abschluss noch eine ganz provokante Frage. Die Immuntherapien, die wir gerade sehen, die wie Pilze aus dem Boden schießen und die ja wirklich extrem Benefit für die Patienten bleiben, die sind aber für die Versorgung und das Gesundheitssystem eine absolute Herausforderung. Einmal in der Umsetzung, in der Versorgung, das Wissen wird immer komplexer. Zum Zweiten aber auch, das erleben wir gerade in den letzten Tagen, was die Kostenexplosion im Gesundheitssystem betrifft. Jetzt kommt mit dem Mikrobiom nochmal eigentlich sowas on top, was mindestens so komplex und aufwendig ist. Entwickelt sich die Medizin jetzt hin zu einer immer individuelleren Therapie, die aber eben vielleicht für jedermann gar nicht mehr erreichbar ist? Und vielleicht anschließend brauchen wir andere Fachleute, sind es dann nicht mehr die Gastroenterologen und die Chirurgen, die die Patienten behandeln, sondern brauchen wir vielleicht da Experten für Immungenetik und so weiter. Also vielleicht da nochmal an beide gerne ein Abschlusswort und dann treffen wir uns in spätestens 20 Jahren nochmal wieder und hören, wie es mit Ihrer Forschung geworden ist.
Ja, also ich denke, Sie haben also entsprechend einen wirklich wichtigen Punkt an. Wir fangen viele Sachen an, wir wissen aber gar nicht, wann wir am aufhören sollten zu sagen. Das ist auch mit der Immuntherapie das Problem, dass wir jetzt mittlerweile die Wirkung so wirksam ist, dass wir bei im Prinzip fast allen Indikationen der G-Onkologie einsetzen. Aber ich denke, da spielt die Präzisionsonkologie eine insofern wichtige Rolle, ist, dass wir einen Biomarker definieren können, der das Ansprechen auf eine Therapie gut voraussagen kann, desto mehr können wir auch sparen, weil wir einfach den Patienten, die eben diesen Biomarker nicht haben, gar nicht therapieren müssen und da auch gar nicht sozusagen mit der Gießkanne operieren müssen. Das ist zum Beispiel beim kolorektalen Karzinom. Mit dem MSI haben wir einen perfekten Biomarker und wir ersparen uns bei 80-90% der Patienten eben eine Gabe einer Immuntherapie. Mhm. Zu der zweiten Frage, ob wir einen Mediziner noch für Mediziner noch alle diese Aspekte erfassen kann, dann muss ich sagen, ich glaube, das ist in der Onkologie so, dass wir mittlerweile ja Genomsequenzierungen durchführen. Die Analysen bleiben in den Händen von Bioinformatikern und wir bekommen nur die extrahierten Ergebnisse, die wir interpretieren. Und so wird es wahrscheinlich mit dem Mikrobiom genauso sein. Wenn wir wissen, welche Ergebnisse relevant sind, werden wir mit diesen Fragen und diesen Ergebnissen zum Informatiker, zum Molekularbiologen oder zum Mikrobiologen gehen. Und er gibt uns im Prinzip als Ärzte die wichtigen Ergebnisse heraus, die wir dann für unsere Therapie verwenden können. Dass wir die gesamte Kette von Diagnostik, Analyse bis zum Interpretation alle diese Elemente erfüllen können, ist, glaube ich, wird in Zukunft immer schwieriger sein.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Und Herr Zimmermann, für Sie bedeutet das dann, dass Sie nicht unbedingt am Patientenbett stehen müssen, aber Ihr Job in der Analyse immer wichtiger wird und Sie vor allem dann für die Kolleginnen und Kollegen sehr verständliche Berichte schreiben müssen. Das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung. Ja, vielen Dank. Ich fand das einen sehr spannenden Podcast. Wieder mal Mikrobiom und wieder mal viele Aspekte und wieder mal trotzdem auch wieder neue. Herzlichen Dank. Ich hoffe, wir haben alles Wichtige angesprochen. Ja, und ich wünsche Ihnen beiden ganz viel Erfolg und liebe Hörerinnen und Hörer, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.